გერმანული ენის ტესტის მოსმენის დავალება. გერმანული ენის ტესტის მოსმენის დავალება. იმ შემთხვევაში, თუ ჩანაწერი ცუდად ისმის, გთხოვთ ახლავე აცნობოთ მეთვალყურეს. თქვენ მონიტორზე დაინახავთ მოსმენის დავალების შეკითხვებს. გთხოვთ მოუსმინოთ აუდიო ჩანაწერს და ისე შეასრულოთ დავალება.
Aufgabe 1. Hörverstehen. Sie hören ein Radiointerview. Lesen Sie zuerst die Aufgaben 1 bis 12. Dafür haben Sie 45 Sekunden Zeit. Ergänzen Sie die Lücken mit Wörtern aus dem Hörtext. In jede Lücke gehört nur ein Wort. Sie hören das Interview zweimal. Seit den Schulschließungen in der Corona-Zeit 2020 wird viel über das Thema Digitalisierung geredet. Oft werden skandinavische Länder als vorbildlich geschildert. Unser Gast heute ist die schwedische Lehrerin Pia Nilsson. Von ihr erfahren wir, wie in Schweden das Homeschooling funktioniert hat. Frau Nilsson, im März 2020 mussten auch in Schweden Schüler und Lehrer ab der 10. Klasse zu Hause bleiben. Wie sind Sie mit der Situation umgegangen?
Das war am Anfang sehr schwer. Die Entscheidung für das Homeschooling fiel ja von einem Tag auf den nächsten. Dennoch sollte der Unterricht wie gewöhnlich stattfinden. Ich musste meine Unterrichtsstunden regulär stattfinden lassen. Und die Schüler virtuell in Videokonferenzen treffen. Es dauerte eine Weile, bis ich eine Routine gefunden hatte.
Wie sind Sie mit Ihren Schülern im Kontakt geblieben? Haben Sie gemailt oder gechattet?
Wir haben eine Lernplattform, die in der Situation völlig überlastet war. Sie hat dann nicht so gut funktioniert. Am zweiten Tag bin ich auf die Videokonferenzplattform Google Meet umgestiegen. Dort haben wir uns jede Unterrichtsstunde getroffen. Erstmal ein bisschen geprüft, dass alle da sind. Und dann habe ich erklärt, was wir in der Stunde machen. Und ihnen das auch schriftlich eingestellt. Auf der Arbeitsplattform Google Classroom habe ich alle Dokumente wie Arbeitspläne, Texte und Aufgaben hochgeladen. So konnten Sie auch alles nachlesen.
Woher haben Sie Unterstützung und Anleitungen für einen gelungenen Fernunterricht bekommen?
Wir haben ganz viele Informationen und Unterstützung von der Schule bekommen. Und die Schule hat die Informationen von der Schulbehörde. Wir haben von der Schulleitung Empfehlungen erhalten, aber niemand wurde gezwungen. Wir haben dort zwei Techniker, die Vollzeit für 130 Lehrer und 1500 Schüler an unserer Schule arbeiten. Die haben uns praktische Tipps für die Vorbereitung auf den digitalen Unterricht gegeben und uns bei technischen Fragen geholfen. In dieser digitalen Form war Unterricht für uns alle neu. Die meisten waren damit etwas überfordert. Um einen besseren Umgang damit zu finden, hat die Schulleitung Videokonferenzen initiiert. Die Lehrer, die im digitalen Unterricht besonders stark sind, haben uns zahlreiche praktische Tipps gegeben.
Sind denn in Schweden Lehrer und Schüler mit technischem Equipment ausgestattet?
Ja, alle Lehrer und Schüler bekommen einen Computer vom Staat gestellt. Sonst hätte es auch nicht geklappt. Der muss nach den 3 Jahren im Gymnasium aber zurückgegeben werden. Oder man kann ihn danach für geringes Geld kaufen.
In Deutschland haben die Kultusminister viel diskutiert. Wie organisiert man die Abiturprüfungen unter den besonderen Corona-Bedingungen gerecht? Sagen Sie uns bitte, wie war das in Schweden? Und wie wurden unter Corona-Bedingungen Prüfungen abgenommen?
Wir haben ja keine Abiturprüfungen so wie ihr. Die Schüler machen das Abitur. Aber Abiturprüfungen gibt es nicht. Man hat natürlich Prüfungen am Ende des Semesters. Die sind national einheitlich am gleichen Tag. Das ist dieses Jahr ausgefallen. Jede Schule hat ihre eigenen Prüfungen veranstaltet.
Glauben Sie, dass Sie in Bezug auf die Nutzung digitaler Medien an einer durchschnittlichen schwedischen Schule arbeiten?
Ich denke ja. Ich hatte Kontakt mit Lehrern von anderen Schulen. Und wenn man uns mit anderen Gymnasien vergleicht, sind wir, glaube ich, keine große Ausnahme. Aber ich glaube auch, dass es hier besonders gut geklappt hat, weil die Schüler so motiviert sind.
Gibt es in Schweden eine Verpflichtung zur Fortbildung in Sachen Lernen mit digitalen Medien?
Wir haben als Lehrer 104 verpflichtende Fortbildungsstunden pro Jahr. Einige Themen für die Fortbildung legt die Schulleitung fest. Andere können wir als Lehrer selbst auswählen. Bei der Fortbildung im Bereich der digitalen Schulbildung sind die Themen sowohl technisch als auch didaktisch ausgerichtet. Manchmal kommen dafür externe Referenten. Manchmal sind es erfahrene Lehrer aus dem Kollegium, die die anderen fortbilden.
Eine abschließende Frage. Was würden Sie deutschen Lehrern raten, um möglichst erfolgreichen digitalen Unterricht umzusetzen?
Es ist schwer, hier einen Tipp zu geben, weil die Voraussetzungen in Schweden und Deutschland sehr unterschiedlich sind. Mein Rat wäre, sich ein Projekt auszuwählen und zusammen mit den Schülern auszuprobieren. Man sollte auf jeden Fall die Schüler mit einbeziehen, weil man sich so gegenseitig unterstützen und miteinander etwas Neues lernen kann.
Vielen Dank für das interessante Gespräch. Seit den Schulschließungen in der Corona-Zeit 2020 wird viel über das Thema Digitalisierung geredet. Oft werden skandinavische Länder als vorbildlich geschildert. Unser Gast heute ist die schwedische Lehrerin Pia Nilsson. Von ihr erfahren wir, wie in Schweden das Homeschooling funktioniert hat. Frau Nilsson, im März 2020 mussten auch in Schweden Schüler und Lehrer ab der 10. Klasse zu Hause bleiben. Wie sind Sie mit der Situation umgegangen?
Das war am Anfang sehr schwer. Die Entscheidung für das Homeschooling fiel ja von einem Tag auf den nächsten. Dennoch sollte der Unterricht wie gewöhnlich stattfinden. Ich musste meine Unterrichtsstunden regulär stattfinden lassen. Und die Schüler virtuell in Videokonferenzen treffen. Es dauerte eine Weile, bis ich eine Routine gefunden hatte.
Wie sind Sie mit Ihren Schülern im Kontakt geblieben? Haben Sie gemailt oder gechattet?
Wir haben eine Lernplattform, die in der Situation völlig überlastet war. Sie hat dann nicht so gut funktioniert. Am zweiten Tag bin ich auf die Videokonferenzplattform Google Meet umgestiegen. Dort haben wir uns jede Unterrichtsstunde getroffen. Erstmal ein bisschen geprüft, dass alle da sind. Und dann habe ich erklärt, was wir in der Stunde machen. Und ihnen das auch schriftlich eingestellt. Auf der Arbeitsplattform Google Classroom habe ich alle Dokumente wie Arbeitspläne, Texte und Aufgaben hochgeladen. So konnten sie auch alles nachlesen.
Woher haben Sie Unterstützung und Anleitungen für einen gelungenen Fernunterricht bekommen?
Wir haben ganz viele Informationen und Unterstützung von der Schule bekommen. Und die Schule hat die Informationen von der Schulbehörde. Wir haben von der Schulleitung Empfehlungen erhalten, aber niemand wurde gezwungen. Wir haben dort zwei Techniker, die Vollzeit für 130 Lehrer und 1500 Schüler an unserer Schule arbeiten. Die haben uns praktische Tipps für die Vorbereitung auf den digitalen Unterricht gegeben und uns bei technischen Fragen geholfen. In dieser digitalen Form war Unterricht für uns alle neu. Die meisten waren damit etwas überfordert. Um einen besseren Umgang damit zu finden, hat die Schulleitung Videokonferenzen initiiert. Die Lehrer, die im digitalen Unterricht besonders stark sind, haben uns zahlreiche praktische Tipps gegeben.
Sind denn in Schweden Lehrer und Schüler mit technischem Equipment ausgestattet?
Ja, alle Lehrer und Schüler bekommen einen Computer vom Staat gestellt. Sonst hätte es auch nicht geklappt. Der muss nach den 3 Jahren im Gymnasium aber zurückgegeben werden. Oder man kann ihn danach für geringes Geld kaufen.
In Deutschland haben die Kultusminister viel diskutiert, wie organisiert man die Abiturprüfungen unter den besonderen Corona-Bedingungen gerecht. Sagen Sie uns bitte, wie war das in Schweden? Und wie wurden unter Corona-Bedingungen Prüfungen abgenommen?
Wir haben ja keine Abiturprüfungen so wie ihr. Die Schüler machen das Abitur, aber Abiturprüfungen gibt es nicht. Man hat natürlich Prüfungen am Ende des Semesters. Die sind national einheitlich am gleichen Tag. Das ist dieses Jahr ausgefallen. Jede Schule hat ihre eigenen Prüfungen veranstaltet.
Glauben Sie, dass Sie in Bezug auf die Nutzung digitaler Medien an einer durchschnittlichen schwedischen Schule arbeiten?
Ich denke ja. Ich hatte Kontakt mit Lehrern von anderen Schulen. Und wenn man uns mit anderen Gymnasien vergleicht, sind wir, glaube ich, keine große Ausnahme. Aber ich glaube auch, dass es hier besonders gut geklappt hat, weil die Schüler so motiviert sind.
Gibt es in Schweden eine Verpflichtung zur Fortbildung in Sachen Lernen mit digitalen Medien?
Wir haben als Lehrer 104 verpflichtende Fortbildungsstunden pro Jahr. Einige Themen für die Fortbildung legt die Schulleitung fest. Andere können wir als Lehrer selbst auswählen. Bei der Fortbildung im Bereich der digitalen Schulbildung sind die Themen sowohl technisch als auch didaktisch ausgerichtet. Manchmal kommen dafür externe Referenten. Manchmal sind es erfahrene Lehrer aus dem Kollegium, die die anderen fortbilden.
Eine abschließende Frage: Was würden Sie deutschen Lehrern raten, um möglichst erfolgreichen digitalen Unterricht umzusetzen?
Es ist schwer, hier einen Tipp zu geben, weil die Voraussetzungen in Schweden und Deutschland sehr unterschiedlich sind. Mein Rat wäre, sich ein Projekt auszuwählen und zusammen mit den Schülern auszuprobieren. Man sollte auf jeden Fall die Schüler mit einbeziehen, weil man sich so gegenseitig unterstützen und miteinander etwas Neues lernen kann.
Vielen Dank für das interessante Gespräch. Aufgabe 2. Sie hören 4 kurze Texte zum Thema Werbung. Lesen Sie zuerst die Aussagen A bis F. Dafür haben Sie 30 Sekunden Zeit. Ordnen Sie dann die Aussagen den Sprechern 1 bis 4 zu. Wer sagt was? Jede Aussage darf nur einmal verwendet werden. 2 Aussagen bleiben übrig. Sie hören die Texte zweimal. Sprecher 1. Die Werbung stört mich nicht. Mit der richtigen Werbung können die Hersteller potenzielle Kunden auf ihr Produkt aufmerksam machen. Man bekommt einen Überblick über neue Waren und man kann Zeit beim Einkaufen sparen. Ein weiterer positiver Aspekt der Werbung ist, dass es durch die zahlreiche Werbung einen Wettbewerb zwischen den Firmen gibt. Durch diesen Wettbewerb muss die eine Firma immer wieder ein besseres Produkt herstellen als die andere und muss immer schneller arbeiten und produzieren. Sprecher 2.
Fußballstars werben für Cola, Hamburger, Süßes und so weiter. Unsere Kinder himmeln ihre Stars an. Sie glauben, dass sie dadurch auch einmal so sportlich, gesund und stark werden. Das ist aber eine Lüge. Fast alle Lebensmittelwerbungen für Kinder, auch die unserer Stars, bewerben ungesunde Ernährung. So werden unsere Kinder krank, statt sportlich. Auch Pharmawerbung führt strukturell in die Irre und schädigt dadurch häufig die Patienten. Führende unabhängige Ärzte fordern daher seit langem ein totales Verbot von Pharmawerbung aller Art und von Kinderwerbung.
Sprecher 3. Ich hasse Werbung. Die Menschen geben mehr Geld aus, wenn sie ständig die Werbung sehen. Außerdem werden die Filme im Fernsehen ständig durch Reklame unterbrochen. Programme werden teilweise nicht zu Ende gesehen, weil die Werbepausen einfach zu lang sind. Manchmal kommt in einer 30-minütigen Sendung bis zu 10 Minuten Werbung. Das wirkt sich negativ auf die Einschaltquoten aus. Die Menschen sind nicht frei in ihren Entscheidungen. Sie denken weniger nach und haben gar keine eigene Meinung mehr. Sprecher 4.
Das mit der Werbung finde ich gut. Die meisten Produkte kommen so bei den Menschen besser an und man gibt mehr Geld aus. Und das kommt letztlich der Wirtschaft zugute. Wenn eine Firma für ihr Produkt Werbung macht, hat sie natürlich das Ziel, den Bekanntheitsgrad des Produktes zu steigern. Wenn mehr Leute das Produkt kennen, kaufen es natürlich auch mehr. Daher ist die Werbung zumindest für die Firma von Vorteil. Durch größeres Kaufen-Verkaufen wird natürlich auch die Wirtschaft angekurbelt.
Sprecher 1. Die Werbung stört mich nicht. Mit der richtigen Werbung können die Hersteller potenzielle Kunden auf ihr Produkt aufmerksam machen. Man bekommt einen Überblick über neue Waren und man kann Zeit beim Einkaufen sparen. Ein weiterer positiver Aspekt der Werbung ist, dass es durch die zahlreiche Werbung einen Wettbewerb zwischen den Firmen gibt. Durch diesen Wettbewerb muss die eine Firma immer wieder ein besseres Produkt herstellen als die andere und muss immer schneller arbeiten und produzieren. Sprecher 2.
Fußballstars werben für Cola, Hamburger, Süßes und so weiter. Unsere Kinder himmeln ihre Stars an. Sie glauben, dass sie dadurch auch einmal so sportlich, gesund und stark werden. Das ist aber eine Lüge. Fast alle Lebensmittelwerbungen für Kinder, auch die unserer Stars, bewerben ungesunde Ernährung. So werden unsere Kinder krank, statt sportlich. Auch Pharmawerbung führt strukturell in die Irre und schädigt dadurch häufig die Patienten. Führende unabhängige Ärzte fordern daher seit langem ein totales Verbot von Pharmawerbung aller Art und von Kinderwerbung.
Sprecher 3. Ich hasse Werbung. Die Menschen geben mehr Geld aus, wenn sie ständig die Werbung sehen. Außerdem werden die Filme im Fernsehen ständig durch Reklame unterbrochen. Programme werden teilweise nicht zu Ende gesehen, weil die Werbepausen einfach zu lang sind. Manchmal kommt in einer 30-minütigen Sendung bis zu 10 Minuten Werbung. Das wirkt sich negativ auf die Einschaltquoten aus. Die Menschen sind nicht frei in ihren Entscheidungen. Sie denken weniger nach und haben gar keine eigene Meinung mehr. Sprecher 4.
Das mit der Werbung finde ich gut. Die meisten Produkte kommen so bei den Menschen besser an und man gibt mehr Geld aus. Und das kommt letztlich der Wirtschaft zugute. Wenn eine Firma für ihr Produkt Werbung macht, hat sie natürlich das Ziel, den Bekanntheitsgrad des Produktes zu steigern. Wenn mehr Leute das Produkt kennen, kaufen es natürlich auch mehr. Daher ist die Werbung zumindest für die Firma von Vorteil. Durch größeres Kaufen-Verkaufen wird natürlich auch die Wirtschaft angekurbelt.
Der Prüfungsteil Hörverstehen ist damit abgeschlossen.
Მოსმენის დავალება დასრულებულია.